Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zum 203. Payment & Banking Podcast. Heute mit André und mir zum Thema Brokerage. Hallo André.
Hallo Raphael, zweiter Versuch.
Ein zweiter Versuch, genau. Der erste Versuch, den haben wir euch gar nicht erst angetan, weil wir ja das ein oder andere Mal an Soundqualität etwas zu wünschen übrig lassen. Und das tun wir euch jetzt nicht mehr an, hoffentlich.
Und unser Gast hatte das Problem nicht, sondern wir beide hatten das Problem.
Ja, genau. Pseudo-Profis hier mit. Egal. Aber zunächst einmal möchten wir uns natürlich bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die selbst diese manchmal nicht guten Aufnahmen nicht möglich wären. Also vielen Dank an Mastercard. Jetzt kommt die Herausforderung. André, möchtest du mir das abnehmen?
Smartsteuer. Smartsteuer.de. Ihr wisst, jeder macht seine Steuererklärung. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Smartsteuer macht das auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise und führt gerade so ein Feature ein, dass man zum Beispiel seine nicht mehr auf die Erklärung, denn die Erklärung muss man machen, aber nicht mehr auf den Bescheid warten muss und trotzdem schon vorher den Betrag erstattet bekommt. Und darüber hinaus haben die eine Kooperationsmöglichkeit für Fintechs oder für Partner unter smartsteuer.de/Fintech kann man sich das angucken und kann halt gucken, an welcher Stelle man in diesem Smartsteuer-Erklärungsprozess, also im Steuererklärungsprozess, möglicherweise selber als Kooperationspartner auftauchen möchte. Und smartsteuer.de/Fintech.
Ich bin überrascht, wie oft du dieses Wort aussprechen kannst, ohne darüber zu stolpern.
Smartsteuer?
Ja. Das ist die größte Krux für mich. Genau, so. Und wir haben uns heute jemanden zum zweiten
ganz
Mal...
Ganz kurz, FinCompare vergessen wir nicht. Die Kollegen FinCompare sind der dritte Sponsor.
Was macht FinCompare eigentlich für Banken so attraktiv?
FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare-Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später.
Ja, genau, dankeschön. Wir haben uns heute als Gast wieder einmal den Christian Hecker von Trade Republic geholt. Hallo Christian.
Guten Morgen.
Stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch mal ein paar Takte zu Trade Republic.
Ich bin Christian, jetzt ja quasi schon zum dritten Mal im Podcast. Nein, ich bin der Gründer von Trade Republic. Trade Republic ist Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker. Hab davor mehrere Jahre selbst im Investmentbanking gearbeitet und eigentlich mal Philosophie und Kunstgeschichte studiert in München.
Super. Kunst und... Oh, wow, okay. Jetzt bin ich schwierig. Sag mal, Trade Republic, ihr hießt mal vorher anders. Und zwar seid ihr ja schon relativ alt, wenn man das so sagen darf, für ein Startup. Wie kam das durch die... Oder wie hat das so lange... Warum hat das so lange gedauert? Und warum habt ihr den alten, meines Erachtens besseren Namen, nicht beibehalten?
Also wir sind, muss man erklären, 2015 gestartet im Sommer und haben uns dann selber den Namen, wie es halt immer so ist, über Nacht Neon Trading gegeben, ja, weil die Vision damals wie heute einfach die war, quasi Trading oder Brokerage neu zu definieren, also quasi neu zu machen, deswegen Neon. Da gibt es aber leider ein, zwei Magazine, die so heißen, die fanden das dann weniger lustig und dann mussten wir dann noch irgendwann einen neuen Namen suchen.
Aber das Magazin ist doch eingestellt worden, oder mittlerweile? Also vielleicht hat's jetzt
ja, nur die Printversion, online gibt es das noch.
Okay.
Ja. Okay. Und dann mussten wir halt eben quasi unseren Namen ändern und haben uns dann nochmal in Ruhe auseinandergesetzt mit genau, wofür wir stehen wollen und daraus ist dann eben Trade Republic entstanden, weil wir eben so ein bisschen diesen Republikgedanken oder so dieses ja auch Revolutionäre, was in dem Namen mitschwingt, ganz, ganz spannend fanden, weil wir denken, dass Aktienhandel, genauso wie die Republik, ne, Res Publica, ja, eine Sache für das Volk, des Volkes sein sollte. Und diesen Gedankensprung fanden wir dann irgendwann mal ganz spannend.
Christian, wir kennen uns schon etwas länger, weil wir halt damals auf dem ersten Bankathon im Jahr 2016 uns kennengelernt haben. Damals habt ihr den Bankathon gewonnen. Sag mal, die Idee, die ihr damals hattet, 2015 gegründet, hast du gerade gesagt, und dann auf dem Bankathon ja auch entwickelt. Was hat sich daran verändert oder was ist gleich geblieben?
Also ich glaube, die beiden Grundmerkmale, nämlich provisionsfrei und mobil, sind soweit da. Ja, was wir dann gemacht haben die letzten 3 Jahre, ist eben Börsenspiele veranstaltet mit einer App. Ja, warum? Weil wir quasi das Echtgeldprodukt eben mit Banklizenz und Partnern, das aufzubauen, ein wenig Zeit gedauert hat. Und so haben wir quasi durch diese Börsenspiele und insgesamt 15.000 Nutzern in diesen Börsenspielen extrem viel Feedback bekommen von den Leuten, was sie gerne in so einer App hätten und was sie eben auch nicht gerne hätten. Und dadurch hat sich quasi das Produkt wirklich, glaube ich, zweimal umgekrempelt in den letzten 3 Jahren. Und ich denke, das Resultat jetzt kann sich sehen lassen.
Das Börsenspiel war so ein bisschen das, was man früher, Raphael, wir beide sind ungefähr ein Alter, weißt du, was wir früher in der Schule gespielt haben. Du erinnerst dich möglicherweise auch noch daran. Ja. Das habt ihr dann mobil für die neue Zeit umgesetzt, so vor knapp 2 Jahren, ne? Christian, richtig?
Genau, vor 2 Jahren und dann jetzt nochmal vergangenen Sommer einmal, quasi kurz vor dem jetzt Marktstart, was halt super Tool ist, einfach um mit den Nutzern schon mal in Kontakt zu treten.
Okay. Raphael, du.
Deutschland und Aktieninvestments. Dicker ging das Brett ja quasi nicht mehr, oder? Ich meine, ihr habt, also es gab irgendwie so eine schöne Umfrage 2018, Deutsches Aktieninstitut, gerade mal 10,3 Millionen Aktieninvestoren, damit der Höchststand seit 2007 und maximal 11% der Assets der Deutschen werden in Aktien gehalten, im Gegensatz zu Schweden und Konsorten, die irgendwie 40% halten. War euch langweilig oder wolltet ihr unbedingt so ein richtig dickes Brett?
Ja, wir haben halt einfach geguckt, welcher Markt entwickelt sich denn ja positiv oder wird größer die nächsten Jahre. Ja, und ich glaube, wenn man mal ganz so grundsätzlich reinguckt, dann macht die private oder eigenverantwortliche Anlage im Kapitalmarkt Sinn. Und eigentlich führt gar kein Weg mehr dran vorbei, nicht? Also ich meine, mit demografischem Wandel, Niedrigzinsen und möglicher Inflation bleiben eigentlich wenig Alternativen. Ja, die Immobilien auf der anderen Seite, das sehen wir vor allem hier in Berlin, vor allem auch wer Wohnung und Büro sucht, merkt, dass die Immobilienpreise auch nicht günstiger werden. Und deswegen fanden wir einfach dieses Anlegenthema als solches spannend. Und dazu müssen wir sagen, dass, glaube ich, jetzt auch die jetzigen Anbieter es nicht unbedingt einfach machen, in den Markt zu kommen und zu partizipieren. Ja. Und da sehen wir natürlich auch so einen Angriffspunkt, dass wir mit Trade Republic das erste Mal ein Angebot geschaffen haben, wo ja auch Otto Normalverbraucher in 3 Tabs auf dem Handy Aktien kaufen kann.
Christian, das ist etwas, was du gerade so andeutest, einfach und Tab. Wir haben ja diesen Podcast schon mal aufgenommen. Das heißt, Raphael und ich wissen schon ein bisschen mehr. Und ich habe, eine Sache ist bei mir wirklich im Kopf hängen geblieben. Du hast es Tab, Tab, Trade, Tab, Tab, Go oder sowas genannt. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, was du damit meinst?
Genau, wir haben eigentlich so ein großes Produktprinzip, ja, Paradigma, nämlich Tap, Tap, Trade. Das heißt, man muss eigentlich von überall in der App in der Lage sein, innerhalb von 3 Tabs eben eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Ja, weil es ist so ein bisschen wie das One-Click-Feature bei Amazon. Ja, es muss einfach diese Kürze geben und diese Einfachheit geben. Und dadurch, glaube ich, versteht auch jeder den Prozess, wie er einfach Aktien kaufen und verkaufen kann.
Also ich habe das selber natürlich schon nicht 100-fach, aber ja, wahrscheinlich doch, gemacht auf den ganzen Ordermasken der verschiedenen Banken. Und ich habe mich das wirklich immer gefragt, warum in aller Welt muss ich diese ganzen Parameter ausfüllen, die ich A, entweder noch nicht mal begreife oder B, mir eigentlich völlig egal sind und ich einfach nur sage, ich möchte gerade jetzt 10 davon kaufen, 5 davon verkaufen, 100 davon kaufen. Was glaubst du, was hat die anderen immer davon abgehalten, dieses Tap-Tap-Trade durchzuführen? Ist das der Kopf oder ist das einfach Regulatorik? Was ist das?
Ich glaube vor allem, weil es historisch gewachsen ist.
Ja, also Kopf ein bisschen, ja?
Ja, also es hat sich einfach so aufgebaut über die Jahre. Also ich glaube heute, und das zeigen wir ja, wenn man das nochmal neu designen würde, sieht das anders aus. Aber wenn halt so ein Produkt wie der großen Banken sich dann über 10, 15, 20 Jahre eben entwickelt, dann wird hier was dran geschraubt, da was dran geschraubt, dann kommt nochmal ein bisschen Regulatorik als Pfeffer hinzu und dann kommt halt eben raus, dass man heute 12-mal klicken muss, um eine Aktie zu kaufen. Mhm. Ja, und wir haben halt eben versucht, sukzessive dort die Schranken rauszunehmen und eigentlich die Fragen, wie du schon gesagt hast, die entweder klar ist oder die aber keiner beantworten kann, rauszunehmen oder schon vorzubeantworten, sodass einfach ja ein einfacher Prozess entsteht. Weil am Ende des Tages ist es ja sehr einfach. Ich möchte 10 Daimler-Aktien kaufen und dann kann ich das entweder mit einer Markt- oder mit einer Limit-Order tun. Mhm. Und dann geht's schon los.
Absolut, genau, da geht schon los.
Bei Limit Order hast du schon alle, irgendwie hast du schon 90% der Leute verloren.
Ja, obwohl dann noch einzuhaken, also das haben wir uns extrem lange angeguckt, ne? Weil ich glaube, dass das ja, Konstrukt oder die Idee einer Limit Order, ne, die versteht jeder da draußen auf der Straße. Die ist ja
nicht mit dem Namen nicht, aber das Konstrukt dahinter garantiert ja.
Genau.
Das heißt, wenn ich das einmal kurz ein bisschen zusammenfassen kann oder so als Zwischenfazit, euer Markteintritt ist am Ende des Tages Einfachheit. Also ist simpel und jeder, der sich damit auch nur kurz auseinandersetzen will, der schafft das dann halt. Also ich vermute, dass euer Onboarding natürlich super streamlined ist, dass die App dann dementsprechend halt auch genauso designt wurde, wie du gesagt hast, mit dem Tap-Tap-Trade. Das ist, glaube ich, selbst bei uns alten Männern irgendwie echt hängen geblieben. Das ist im Endeffekt der Part, den Trade Republic darstellen soll. Aber wie bekommst du mehr Leute dazu? Also wie bekommst du Leute dazu?
USPS einzuhaken, weil ich meine, das ist natürlich eine kleine Sache vergessen. Ja, also wir begreifen uns einmal als Produktinnovation.
Okay.
Ja, also quasi wirklich Aktienhandel einfach, verständlich und schnell auf dem Handy zu machen.
Ja.
Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, also die eigentliche oder wesentliche Innovation und wahrscheinlich sogar Disruption ist das Preismodell, dass ich eben keine Provisionen mehr für Aktienhandel zahle. Ja, also da, wo ich bei den Brokern heute in Deutschland 15 oder 25 € zahle, für eine Order zahle ich bei Trade Republic keine Order-Provision und kriege trotzdem Kurse wie auf Xetra, ja, so Spreads wie auf Xetra.
Ja.
Und ich glaube, das in der Verbindung miteinander, das macht einfach Brokerage wirklich zu einem neuen Erlebnis. Es macht Spaß und kostet nicht mehr viel. Das gibt es sonst selten.
Wir waren noch nicht an dem Preis angekommen, aber ja, genau, also über das Pricing reden wir gleich auch nochmal. Aber wie schaffst du Leute an dieses Thema heranzuführen? Du hattest vorhin gesagt, mit dem Generationenwandel oder mit neuen, jungen Leuten, die sich damit auseinandersetzen, die werden dieses Thema ausprobieren. Und wenn sie bei einer Standard normal 0815, sagen wir ehrlich, das wäre der normale Weg, du gehst zu deiner normalen Bank und sagst, ich will mal so ein bisschen Brokerage ausprobieren und danach kriegst du vermutlich Augenkrebs, weil du es nicht hinbekommst oder weil du alles nichts verstehst. Also wie schaffst du es, diese Generation auf euch aufmerksam zu machen?
Ich glaube, dass sich die Zeit ein bisschen verändert, ja, also von quasi den Planspielen, Börse von der Sparkasse früher in der Oberstufe, ist es heute, glaube ich, ein bisschen anders, wie dieser ganze Markt auch wahrgenommen wird und genossen wird. Und wir sehen ja, dass es eine Vielzahl von tollen Informationsangeboten gibt, ja, also angefangen von halt eben Influencern über Blogs bis hin zu Finanzwebseiten, ja, also an Content rund um, warum soll ich Geld am Kapitalmarkt anlegen, wie lege ich Geld am Kapitalmarkt an und was für ein Wissen muss ich da mir aneignen, gibt es in herausragender Qualität, glaube ich, in allen Formen und Farben gerade da draußen. Und durch das Internet und die sozialen Medien, glaube ich, ist es auch sehr einfach, das zu finden. Ja, und deswegen glaube ich nicht, dass es nicht heute schon ganz viele junge Leute gibt, in dessen Köpfen es Klick gemacht hat, also dass sie nicht eigentlich schon Aktien kaufen würden. Wir befähigen sie aber endlich mal dazu, das einfach und verständlich zu tun und geben ihnen quasi ein Werkzeug in die Hand. Ja, also wenn es im Schalter schon Klick gemacht hat, das zu tun. Was wir bei Trade Republic jetzt nicht unbedingt sehen, ist halt eben die Anlageerziehung oder Beratung. Ja, also wir glauben, dass das heute einfach anders funktioniert. Keiner braucht mehr diese große Autorität einer Vollbank, die mir alles abholt, sondern Leute sind relativ eigenverantwortlich und vernünftig und können sich eigentlich die Informationen, wie sie denn möchten, aus dem Internet ziehen.
Das heißt, du gehst nicht unbedingt auf die Generation, ich übertreibe, NTV-Börsenmagazin, die sich das Ding jetzt 30 Mal durchlesen, angucken und dann sagen, oh, jetzt will ich das auch mal. Das heißt, du musst nicht mit den oder nicht so viel mit den Manfred Krug Telekom Aktionären dich rumschlagen, sondern eher mit Leuten, die tatsächlich Lust haben und die mit euch nur, in großen Anführungsstrichen, nur die Execution machen wollen.
Ja, also ich denke, dass es in Deutschland gerade 10 Millionen Anleger gibt und von all diesen 10 Millionen zahlt halt jeder zu viel, beziehungsweise der jetzige Broker ist, glaube ich, von der Erfahrung nicht gut. Also ich glaube, dass wir für viele dieser 10 Millionen eine bessere Antwort sind als ihr heutiger Broker. Ja, ich glaube.
Preislich, meinst du, preislich?
preislich, aber natürlich auch von der, vom Erlebnis her, nicht? Also nur wenn man halt seit 10 Jahren bei meiner großen Bank ist, hat man ja trotzdem ein Anrecht darauf, einen tollen Service zu haben.
Ja, und bessere User-Interface.
Raphael, vielleicht darf ich einmal kurz einhaken und Christian, du kannst es ja einfach auch ergänzen. Also was ich erlebt habe im Umgang mit Trade Republic im Umkreis meiner Kollegen, ist halt genau das, was Christian gerade beschreibt. Ich habe das gar nicht erwartet, dass so viele meiner gerade vor allen Dingen jüngeren Kollegen so eine Affinität zum Thema Trading hatten. Und wir hatten halt das Glück, vielen Dank da an euch, dass wir halt nun sehr früh die Warteliste so ein Stück weit überspringen konnten. Und unglaublich viele meiner Kollegen wollten das ganze Thema machen. Ja, und für die war das halt nicht mehr so wie komplexes Trading, was du halt bei deiner klassischen Bank oder bei deinem Broker gemacht hast, sondern für die war das wirklich in der Pause oder zwischendurch mal was kaufen. Also ich glaube, diese Kombination aus, was Christian auch gesagt hat, mobil, Klick, Klick, Trade oder halt auch Klick, Klick, Search oder was, oder Find, ne, was glaube ich, und dann wirklich auch für 1 Euro, was sich ja nicht so hart anfühlt, ne? Was einfach nicht so hart ist, wie irgendwie die 15, 20 Euro sonstiger Provisionen, führt halt dazu, dass die Leute einfach total spielerisch damit umgehen. Das hat mich total überrascht. Also das war für mich echt so ein Aha-Erlebnis. Ich dachte so, wow, also ihr findet da scheinbar eine Zielgruppe, die bis dahin zwar über das Thema nachgedacht hat, aber ein Stück weit an der Komplexität und auch an der komplexen Kostenstruktur gescheitert ist.
Das, ja. Ich meine, kenne ich ja von mir selber auch, ne? Also ich meine, nach dem Studium oder auch schon während des Studiums setzt man sich damit auseinander und dann fühlt man sich ja wirklich von den Angeboten nicht so abgeholt. Und ich glaube, es ist vor allem diese Verunsicherung, ne? Also dass ich gar nicht weiß, wie teuer ist denn jetzt eine Order so richtig, dass ich gar nicht weiß, ist jetzt die Daimler-Aktie, die ich in der Börse Frankfurt kaufe, vielleicht eine andere, als die ich in der Börse Stuttgart kaufe. Das mögen jetzt für Experten profane Fragen sein, ja, aber ich glaube schon, dass das in vielen Köpfen, wenn man das erste Mal sich damit auseinandersetzt, gar nicht so klar ist. Und wenn man dann das erste Mal sieht, hey, es ist so ein bisschen der Boris Becker-Moment, oder? Ich meine, ihr seid ja ein bisschen älter, ihr kennt das wahrscheinlich noch besser als ich, dieses Binning oder was, ja. Ich glaube, dieses Gefühl haben auch schon viele, wenn sie das erste Mal eine Aktie bei Trade Republic kaufen.
Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr nehmt die Komplexität raus. Gib uns mal eine Idee, was hast du an Komplexität rausgenommen? Also wir haben über Handelsplatz gesprochen. Welche Handelsplätze bietet ihr an? Wir haben über Limit Orders gesprochen. Wir haben über Stop Losses. Also was nimmst du dem Endkunden durch Defaults raus, damit du auf Tap-Tap-Trade kommst?
Naja, also ich glaube, im Wesentlichen ist das erstmal die Auswahl des Handelsplatzes. Ja, ich denke, das ist vor allem eine historisch entstandene Komplexität, die vielleicht mal irgendwann Sinn gemacht hat, weil einfach es wirklich Unterschiede auf den Marktplätzen gab. Aber ehrlicherweise, aus meiner Sicht, sehen wir auf den großen Handelsplätzen heute einen relativ homogenen Preis und Flow. Ja, da mag es Unterschiede geben, aber es ist nicht mehr gerechtfertigt, welche Stelle es im Prozess annimmt. Und deswegen haben wir eben nur einen Handelsplatz, nämlich die Lang und Schwarz Exchange. Das ist ein Segment der Börse Hamburg. Das Besondere hier ist, dass die Spreads eben an Xetra gebunden sind. Ja, das heißt, wir können den Kunden mit Bestwissen und Gewissen eben nur einen Handelsplatz anbieten, weil er quasi immer zu regulierten Xetra-Preisen handelt. Und dadurch, dass das schon mal wegfällt, nimmst du schon mal einfach 2, 3 Klicks oder Tabs raus aus dem Prozess. Ja, und dann musst du eigentlich ja nur noch 2 Fragen beantworten, nämlich welche Orderart möchte ich machen, sprich eine Markt- oder Limit-Order. Und wie viele Aktien möchte ich kaufen? Und wir haben ja gerade schon über Limit Order geredet. Ich glaube, das ist an sich erstmal, wie es so das Wort heißt und wie es dann auch irgendwie in den Wertpapierinformationen beschrieben ist, irgendwie ein komplexes Konstrukt. Aber die Menschen da draußen super verständlich. Und deswegen läuft das bei uns quasi so wie so ein Checkout-Prozess im E-Commerce. Sprich, man kriegt so 3 Fragen gestellt. Nämlich quasi, wie viele Aktien möchtest du kaufen? Möchtest du die zum aktuellen Marktpreis kaufen oder möchtest du die eben zu einem Limitpreis kaufen? Und soll dann dieser Limitpreis eben heute gelten oder quasi das ganze Jahr lang gelten? Ja, ich glaube, es sind 3 Fragen, die kannst du da draußen jedem stellen und der wird die verstehen. Und wenn du noch vernünftige Hilfe- und Errortexte anzeigst, dann holst du da jeden sofort ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Selbstbeibringen, ja, dass die Leute quasi dadurch begreifen, was sie da machen und dann auf einmal wirklich verstehen, was gerade passiert. Mhm. Und das ist dann schon anders, als es heute läuft bei anderen Anbietern.
Mhm. Und wie ist euer Setup? Also wenn ich mich bei Trade Republic jetzt angemeldet habe, dann bekomme ich einen Verrechnungs Versicherungskonto vermutlich bei irgendeinem eurer Partner. Dann muss ich da erstmal Geld drauf hin überweisen und ab da kann ich dann lostraden.
Also Trade Republic ist erstmal eine eigene Bank mit einer Banklizenz in Deutschland. Ja, das heißt, der Kunde ist immer nur quasi mit mir im Kontakt oder unser Kunde von Trade Republic. Ja. Okay. Der Kunde erhält bei uns ein Depotkonto und ein Verrechnungskonto, so wie bei jedem anderen Broker auch. Ja, das heißt, am Ende des Onboardings kriegt er eine persönliche IBAN, auf die kann er dann Geld überweisen. Und wenn sein Geld dann da ist, kann er quasi in dem Umfang Aktien kaufen. Wichtig ist hier, dass wir mit dem Setup quasi die volle deutsche Einlagensicherung anbieten für die Kundengelder. Also dort keine Kompromisse machen. Und im Hintergrund arbeiten wir dort eben mit renommierten Partnern zusammen, um den Kunden quasi ab Tag 1 auch einen wirklich hochwertigen und flexiblen Service anzubieten. Das heißt, bei der Verwahrung der Kundengelder arbeiten wir mit der Solaris Bank zusammen. Ja, das heißt, wir als Startup können uns darauf konzentrieren, was wir eben am besten machen wollen, nämlich das Erlebnis, Aktien zu kaufen und verkaufen. Und die Solaris Bank kümmert sich quasi um die ganze regulatorische Verwahrung und das Zahlungssystem dahinter. Mhm. Und bei der Abwicklung und Verwahrung der Wertpapiere arbeiten wir mit der HSBC zusammen. Ja, Deutschlands größten Verwahrer oder Abwickler von Wertpapiertransaktionen nach der Anzahl. Und dadurch können wir den Kunden quasi ab Tag 1 den vollen deutschen Steuerservice, Teilnahme am Kapitalmaßnahmen, Dividendenhauptversammlungen zur Verfügung stellen. Und das alles praktisch in Echtzeit. Ja, also wenn du bei uns eine Transaktion oder einen Trade machst, kriegst du unter einer Minute sofort die Abrechnung mit allen steuerlichen Details. Ja, was auch nochmal deutlich schneller ist als bei anderen Banken. Und ja, so steht dann in Summe quasi ein total innovatives Angebot, was dann aber mit großen Partnern zusammenarbeitet.
Okay, jetzt hast du mich ja quasi komplett überzeugt zum zweiten Mal.
Also ich habe es gerade gemacht, Raphael. Während ihr gerade gesprochen habt, habe ich gerade einfach mal eine Aktie gekauft und das, was Christian gerade beschrieben hat, ist in der Tat so. Also ich habe gerade etwas gekauft, habe sofort die Übersicht bekommen, die Historie bekommen, die Abrechnung bekommen, die Dokumente zur Abrechnung und die Kosteninformationen bekommen.
Du hast hoffentlich also, Beyond Meat gekauft.
Nein, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die auch in der Liste drin sind. Christian, müsstest du sagen. nee, also wirklich, ich bin auch in der Tat immer wieder davon beeindruckt, wie schnell es geht und bin gleichzeitig immer wieder überrascht, warum das lange gedauert hat und das bis dahin irgendwie noch keiner gemacht hat.
Der Punkt, also Christian ist ja sehr überzeugend und auch ich glaube, das Produkt ist sehr, sehr ansprechend. Jetzt nehme ich natürlich mich. Ich würde natürlich jetzt ganz gerne weiterhin nicht mehr oder ab sofort keine Depotkosten mehr bezahlen und keine Trade-Kosten mehr bezahlen. Also eigentlich bräuchten wir doch so etwas wie ein Depotwechselservice. Christian, ist das etwas für euch?
Das ist sicherlich was wir uns gerade sehr intensiv angucken. Also heute gibt es das in seiner eigentlichen Form noch nicht. Und ich glaube, der Depotübertrag selber ist auch noch irgendwie ein bisschen in der Steinzeit festgehangen. Das heißt, ich muss zu meinem jetzigen Broker gehen, den anweisen, dass er da irgendwie die Anteile überträgt. Ja. Und dann dauert das noch 2-3 Wochen manchmal und dann ist es erst bei uns angekommen. Ich denke, das kann man digitaler, schneller, besser machen. Und da quasi ist so die nächste Sache, wo wir gerade reingucken, dass wir da auch neue Standards hoffentlich setzen, wie das funktionieren kann. Weil klar, wir hoffen, dass wir viele Leute von dem Produkt überzeugen und wer ein Portfolio hat, bei einem anderen Broker will das dann ja auch überziehen, weil das ist dann ja schon erstens kostenintensiv und zweitens müßig, alles zu verkaufen und neu aufzubauen. Ja. Und das ist sicherlich was wir für Ende dieses Jahres noch geplant haben.
Okay. Christian, wenn wir mal so ein bisschen jetzt über Produkte haben wir gesprochen, haben uns jetzt auch als Fanboys geoutet. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Historie gucken und du hast ja gesagt, ihr seid auch schon ein paar Jahre unterwegs. Wenn du mal an andere Gründer gerade denkst und vielleicht so ein paar historische Dinge mal teilen möchtest. Wie habt ihr das Ganze die ganze Zeit finanziert? Ihr habt jedenfalls nicht groß wahrnehmbar keine riesengroßen Funding-Runden gemacht mit irgendwelchen VCs. Wie ist es bisher gelaufen auf der einen Seite und wen seht ihr, wir haben jetzt über die klassischen Broker und Banken gesprochen, wen seht ihr momentan als Konkurrenten? Vielleicht können wir die beiden Fragen entweder gemeinsam oder nacheinander so ein bisschen tackeln.
Genau, also vielleicht eine kurze Historie. Also wir sind im Sommer 2015 angefangen und haben damals gesehen, dass das, was N26 seinerzeit für das Girokonto angefangen hat zu machen, das wird auch jemand für das Depotkonto machen müssen. Ja, also das war uns immer klar und haben eigentlich ab Tag 1 eine große Relevanz gesehen. So, dann steht man aber an dem Punkt, wo man sich fragt, okay, wie kann ich ohne Provision Geld verdienen? Und wie kann daraus halt quasi ein rentables, nachhaltiges Geschäftsmodell werden? Und da muss man sich halt in den Markt wirklich reinwühlen und auseinandersetzen, viele Leute treffen. Und das hat dann verhältnismäßig gar nicht lange gedauert. Wir hatten da sicherlich auch ein bisschen Glück. Und dann stand eigentlich Ende 2015 am Whiteboard in einem relativ kleinen Büro in München eigentlich quasi die Idee, wie das funktionieren kann. Ja? Und die Idee ist also, das funktioniert nicht durch schwarze Magie. Unsere schwarze Magie heißt Technologie. Ja? Bedeutet also quasi, ist der Kern von Trade Republic und der ganzen Idee liegt darin, durch Automatisierung und Digitalisierung alle bankfachlichen Prozesse im Brokerage so günstig zu machen, dass man alleine von den bestehenden Einkommensströmen, also quasi den Rückvergütungen, die es einfach gibt von Handelspartnern, auskommt. So, das ist erstmal so einfach formuliert, die Idee. Was man dann aber braucht, ist quasi A, eine Banklizenz, B, Partner, mit denen man das machen kann und C, eben die Technologie selber.
Und D, Geld, um das machen zu können, weil du willst ja auch ein bisschen irgendwie Pizza essen und sowas.
Genau, und dann fängt man eben an und macht einfach einen Businessplan, ja, und skizziert mal einfach, wie lange das dauert. Wie es immer so ist, die ersten Pläne sagen immer, das dauert nur 9 Monate, ja, am Ende war es dann 3 Jahre. Und dann guckt man sich einfach am Markt, wer sind denn die richtigen Partner dafür? Und uns war mal klar, wir brauchen eben nicht nur Geld, sondern eben auch Expertise, weil es einfach ein hochreguliertes und hochkomplexes Produkt ist. Und da haben wir dann seinerzeit die Sino AG gefunden. Das ist ein Broker im hochprofessionellen Bereich, also die quasi für wenige, aber dafür sehr ambitionierte Kunden komplexe Lösungen zum Aktienhandeln bereitstellen. Und genau, die Sino war da ein sehr guter Partner, weil sie A, quasi selbst von 0 auf 100 mal gegründet worden ist vor glaube ich, 20 Jahren und halt eben sich auch mit der Komplexität von Web-Transaktionen auskennt und genauso wie die HSBC aus Düsseldorf kommt. Und in dem Umfeld haben wir dann 7 Millionen Euro eingesammelt, was ja sicherlich auch ganz entscheidend war, dass es da Investoren gab, die quasi diesen langen Weg auch mit uns gehen und dieses Vertrauen auch in uns stecken. Ja, weil es gab sicherlich mal Momente, wo dann auch sowas wie die Banklizenz erstmal ganz fern weg schien. Ja, und da sind wir eigentlich sehr froh drauf, so eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft angegangen zu sein.
Seid ihr noch genug incentiviert? Also wenn du 7 Millionen in so einer frühen Phase einsammelst, kann das ja irgendwie auch relativ blutig sein.
Ja, aber da muss man sich immer fragen, habe ich lieber irgendwie 60% von einem, keine Ahnung, Hundefutter-E-Commerce-Shop oder halt ein paar weniger Prozent von einer vollregulierten Bank? Ja.
Also bin ich völlig bei dir. Mein Spruch ist da immer irgendwie sozusagen, hast du einen großen Haufen Scheiße oder halt irgendwie die Sahne auf dem Kuchen, ne?
Ja, genau. Und also das soll gar nicht so pathetisch klingen, aber wenn man halt so eine Idee hat, ja, und man formuliert die einmal und man erkennt, dass die Leute das einfach brauchen, ja, und dass wir jetzt hier im ersten Teil besprochen haben, zeigt ja auch, dass das Produkt nicht voll verkehrt ist. Das ist ein bisschen wie sich verlieben, oder? Das macht nicht wirklich Sinn, aber man macht es einfach.
Auch verlieben macht manchmal auch Sinn.
Schöner Vergleich. Christian, jetzt können dich unsere Zuhörer natürlich nicht sehen, aber wir können dir natürlich sagen, dass du jetzt durchaus auch einer jüngeren Generation angehörst. Wer stellt denn die Geschäftsführung?
Aber Raphael, ich habe, als wir uns gesehen letzte Woche, auch so die ersten ganz leichten grauen Haare gesehen. Dann dachte ich so, okay.
Oh, ja? Jetzt stürzt du in die Krise. Das kann nicht sein.
Ich bin jetzt 30 leider. Das ist wirklich jetzt einen großen Finger, den André da in meine Wunde legt.
Tut mir leid, Christian. Ich kann darüber lachen.
Bei uns ist jedes Haar zählt. Grau oder nicht. Also Christian, wer stellt die Geschäftsführung?
Genau, das war auch so ein Kooperationspart, sage ich mal, mit der Sino, weil die einfach über die Eignung verfügt. Also das muss man den Zuhörern auch erklären, dass das, glaube ich, eines der größten Hindernisse auch für junge Gründer ist, nicht? Dass man halt, wenn man zu BaFin geht und eine Lizenz will, dann sagt die BaFin, ja, geht vielleicht, aber nicht mit ihnen, ja, weil aus unserer Sicht haben sie nicht die Eignung dafür, so ein Geschäft zu führen. Und das ist natürlich so ein selbstverstärkendes System, weil dadurch, das soll jetzt gar nicht falsch klingen, bleiben halt die gleichen Leute auf den gleichen Positionen über Jahre und damit ändert sich das Mindset auch nicht. Und dafür sind wir eben sehr froh, quasi, dass wir mit der Sino Partner gefunden haben, die uns diese Hürde oder Bürde abnehmen und uns trotzdem gestalten lassen, was das Produkt und Angebot und Startup angeht.
Jetzt, was sind eure, kennst du ein Startup in Europa? Und ich kenne natürlich, kommen wir gleich zu nur einzelnen USA, aber habt ihr Konkurrenz in Europa oder konkreter in Deutschland?
Also gerade sehen wir, dass in der Eurozone niemand provisionsfreien Aktienhandel anbietet, also wirklich echten Aktienhandel, und niemand eben Brokerage komplett auf dem Handy macht. Und ich meine, du hast ja gerade auch schon angedeutet, in Amerika gibt es ja Robinhood. Das ist, glaube ich, das große Vorbild, die sich da innerhalb von 5 Jahren zu einem der 3 großen Broker eben aufgeschwungen haben und eigentlich die Aktienkultur auch nachhaltig nochmal verändert haben. Mhm. Und auch die haben keine Konkurrenz bekommen, auch im amerikanischen Markt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass das einfach eine Idee, ein Produkt ist mit extrem hohen Eintrittsbarrieren. Ja, ja. Deswegen sehen wir, glaube ich, auch in den letzten 15 Jahren keine großen Grundlageninnovationen im Brokerage. Also seit quasi die FlatEx 2006 gekommen ist, gab es mal wieder neue Logos und neue Farben mit Werbekampagnen. Aber wirklich was verändert an dem, wie Brokerage ist, hat sich in den letzten 15 Jahren eben nicht. Ja. Und ich glaube, es liegt genau daran, dass man, dass es auch eine sehr kleine und verschworene Industrie ist, nicht? Und da erstmal reinzukommen, dauert seine Zeit. Und ja, deswegen haben wir diese 3 Jahre auch ausgehalten, weil wir gesagt haben, das lohnt sich quasi einmal durch diesen Burggraben voller Krokodile zu schwimmen. Wenn man einmal dahinter ist, dann lohnt sich das schon.
Okay. Jetzt hattest du Robin Hood angesprochen, 2013 gestartet, inzwischen 6 Millionen Accounts, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe. Mehr als E-Trade, also mehr als der quasi in den 2000ern losgelaufen ist mit dem schreienden Kind. Und in der letzten Runde allein irgendwie 363 Millionen US-Dollar eingesammelt. Was mich gewundert hat, ich habe natürlich probiert, mich mal bei Robin Hood anzumelden. Die Jungs sind halt hart nur auf USA fokussiert, ne? Also international. Internationalisierung spielt für die offensichtlich noch keine Rolle. Ist das dann, wird das dann nicht jetzt langsam Zeit für euch, so schnell wie möglich so Landgrabbing zu machen und jetzt nicht nur die klassische Dachexpansion zu machen, sondern komplett über Europa nachzudenken?
Also Trade Republic denken wir auf jeden Fall erstmal als europäisches Projekt oder Eurozone, weil Europa ist ja heute ein relativ
schwieriger Begriff. Minus die Insel, also die eine Insel.
Nein, also Trade Republic ist ein europäisches Projekt und wir haben definitiv vor, auch in weitere Märkte zu starten. Ich glaube, wenn man so jung ist wie wir, dann tut so ein kleines bisschen Demut auch gut. Das heißt, man muss erstmal das eigene Geschäft hier aufbauen beziehungsweise alle Prozesse etablieren. Ja, in der Phase sind wir, denke ich mal, 2019, aber ich denke mal, das wird dann schon 2020 auf die Agenda kommen. Und ja, gleichzeitig sieht man auch an Robinhood, als auch im Zuge des Börsengangs, dass eigentlich deren Weg eher zur Vollbank und zu weiteren Bankservices geht. Ja, also jetzt auch mit einer eigenen Kreditkarte und so etwas. Deswegen fürchten wir das nicht unmittelbar. Aber klar, die Idee ist an sich erstmal nicht schlecht und da werden auch sicherlich andere Leute sich mit auseinandersetzen. Deswegen wollen wir das schnell expandieren, weil ich glaube, die Vorteile aus den Fixkosten, Degression, die sich einfach ergeben, wenn viele Leute handeln, kann man dann schlussendlich auch allen Kunden nochmal weitergeben.
Braucht ihr dafür nochmal Geld? Also würdest du dafür explizit nochmal Geld einsammeln?
Ja, also wir sind auf jeden Fall auf einem Wachstumskurs und ich glaube, eine Startup-Weisheit ist, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde. Also man ist eigentlich immer auf der Suche nach strategischen Partnern, mit denen man das Projekt ausrollen kann. Und ich denke auch mal, dass sich 2019 noch bei uns was tun wird, damit wir eben auch schnell und aggressiv an Höhe gewinnen.
Christian, ist das für dich, du hast es gerade so mit einem Adjektiv versehen, strategische Partner, habt ihr mit der Sino ja gefunden für die erste oder zweite, weiß ich nicht genau, Finanzierungsrunde? Seht ihr das weiterhin so, dass ihr nur Strategen reinnehmen könnt oder seid ihr ein VC-Case, wie es in Robinhood zum Beispiel ist?
Also ich glaube nicht, dass es da Denkverbote gibt Richtung VC oder dass es da irgendwie ein Ausschlusskriterium gibt. Aber man muss einfach sagen, als wir 15 gestartet sind, war halt eben Geld nicht das einzige Problem, sondern eben auch jemand, der sich in der Industrie auskennt. Und deswegen war seinerzeit, denke ich, die Sino ein besserer Partner als ein klassischer VC. Natürlich sind jetzt die Herausforderungen, die wir haben, nochmal andere geworden, nicht? Also Stichwort Skalierung, Marketing, Wachstum etc., wo es dann vielleicht andere Partner gibt, die da auch nochmal mithelfen können. Aber was ich als strategischer Partner eher meine, ist, dass so eine Bankgründung und auch quasi der Aufbau von so einem Broker ein etwas längerfristiges Vorhaben ist als vielleicht so ein klassisches Startup oder E-Commerce-Startup oder so etwas. Ja. Mhm. Und da suchen wir einfach Partner, die auf dem Weg sich committen und das auch verstehen, dass die Bankenwelt ein bisschen anders tickt als der Rest.
Mhm. Sag mal, wenn wir über Bank, über Broker und ihr seid mittlerweile ja auch reguliert sprechen, jetzt haben wir gerade so ein paar andere auch regulierte Startups in Deutschland, die sich jetzt gerade klassische Banker reingeholt haben, wie N26 gerade, die gerade einen neuen Risikovorstand geholt haben. Auf das Thema Brokerage kam ja im letzten Jahr oder vor 2 Jahren das Thema MiFID II zu. Wie löst ihr das? Wie viele Leute habt ihr im Bereich Compliance oder brauchst du da noch welche? Und hat euch das auch stark getroffen, sowas wie MiFID II? Waren mehrere Fragen, ich weiß.
MiFID2 war eigentlich Fluch und Segen zugleich für uns. Warum? Also MiFID2 ordnet wirklich die Art und Weise, wie Brokerage auch konsumentenseitig funktioniert, neu. Ja? Und das ist erstmal ein Fluch, weil man sich dann durch dann noch damals eine sehr unklare Regulierung kämpfen muss. Also quasi, das war immer so ein Teufelskreis mit der Aufsicht nicht, weil es war klar, wir fallen unter MiFID2. Und die BaFin meinte immer, naja, ich gebe euch halt keine Lizenz, bevor MiFID2 nicht fertig ist. Das heißt, meine Lizenz hing immer an MiFID2 und das ist eher unschön gewesen.
Magst du den Hörern in zwei Sätzen sagen, was unter MiFID2, was das bedeutet für euch und für den handelnden Menschen?
Klar. Also MiFID 2 ist quasi dann die Nachfolger von MiFID 1, regelt quasi ja die Transparenzanforderungen neu. Zum Beispiel eine wesentliche Sache ist, dass der Kunde bevor er eine Transaktion macht, sehen muss, was er diese Transaktion kostet. Es gibt dann auch verschiedene andere Gebühren, Reportings, die gemacht werden müssen. Und darüber hinaus halt noch eher viele, viele Kleinigkeiten, die einfach quasi Sicherheit und Transparenz und Qualität von den Kunden erhöhen sollen. Ja, und das hat schon, sage ich mal, viel in der Industrie aufgeweckt und aufgerüttelt. Ja, weil klar, wenn man bestehende Systeme anpassen muss, ist das eben eine Herausforderung. Und das ist, glaube ich, eben bei uns der Segen dann auch wiederum gewesen, dass wir eben nicht was Bestehendes MiFID 2 ready machen mussten, sondern dass wir sofort wussten, okay, das Haus, das wir bauen, muss auch auf MiFID 2 stehen können. Und deswegen sind wir eigentlich auch relativ froh, dass wir quasi jetzt mit unserer Lizenz, die wir kurz vor Weihnachten letzten Jahres erhalten haben, komplett MiFID 2 compliant sind und eben auch unter MiFID 2 diese Lizenz erhalten haben. Ja, das heißt, dass das bei anderen Banken vielleicht noch ja, Sorgen und Anpassungsprojekte erfordert, ist bei uns einfach schon da.
Also das heißt, die BaFin nimmt jetzt euch als Role Model und zeigt euch immer den anderen Banken und sagt so, geht doch.
Ich weiß nicht, ob der Regulator so agiert. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber nee, ich glaube, ganz grundsätzlich war es einfach wichtig, dass man sich dieser Regulatorik anpasst. Und obwohl ich es wahrscheinlich vor einem Jahr verflucht hätte, bin ich jetzt ganz froh, dass es MiFID 2 gibt und dass wir da schon hinter sind.
Und was heißt das fürs Team? Das war ja gerade noch die verschlüsselte Frage, die ich irgendwie auch noch versucht habe mitzustellen in der MiFID 2-Frage. Was brauchst du für Menschen dafür?
Also genau, anders als vielleicht klassische Startups haben wir ein relativ großes Operations Department. Ja, Operations ist bei uns quasi wirklich die Konzeption, Betrieb und auch Verbesserung der bankfachlichen Prozesse. Das machen bei uns alleine 4 Leute von 25, ja, die quasi sich tagtäglich alle Bankprozesse angucken und versuchen, Schwachstellen rauszufinden, es besser und schneller zu machen. Ja. Und dazu haben wir eben einen wirklich Vollzeit-Compliance-Officer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Probleme zu kreieren. Jetzt sage ich mal aus Sicht, wenn man das Produkt schnell machen möchte.
Ihr mögt euch.
Nee, Compliance braucht man und ich glaube auch dieses Tauziehen ist einfach wichtig. Ja. Dafür gibt es eine Lizenz und eine Regulatorik, nicht? Und ich denke mal, das ist schon auch vom Mindset wichtig, dass alleine bei uns 5 Leute sich nur mit ja, Regulatorik, Prozessen und bankfachlichen Themen auseinandersetzen.
Und wie viel, also du sagst 25 Leute seid ihr momentan, wie viele klassische Banker hast du dabei?
Vermutlich keinen, glaube ich. Ja, also ich, der mal bei der Investmentbank gearbeitet habe, bin glaube ich der Einzige, der da wirklich mal irgendwie Bankluft geschnuppert hat. Und ich denke, das ist auch eher eine Stärke, ja, weil wir dadurch Leute, und das haben wir auch natürlich ganz, ganz, ganz bewusst gemacht, gesucht haben, die mit einem ganz frischen Mindset dran geht. Ja, also hätten wir jetzt nur Banker geheiert, hätten wir wahrscheinlich auch wieder eine Handelsplatzauswahl in der App. Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da Leute rankommen, die einfach sagen, naja, so wie das die letzten 20 Jahre lief, macht doch eigentlich keinen Sinn mehr, oder? Und dann versuchen, das neu anders und besser zu machen. Und ich meine, ihr wart ja auch bei uns im Büro vergangene Woche. Ich glaube, die Luft, die hier fliegt, ja, ist auch etwas eine andere als bei einer klassischen Bank.
Und was du gerade schon gesagt hast, sozusagen gegenüber der BaFin seid ihr nur in Teilen sichtbar und du hast halt Leute sozusagen diesen Schein sozusagen auch der BaFin bekommen haben, ja?
Ja, genau.
Okay. Also Ingo ist es, glaube ich, ne? Und Carsten, die sozusagen dann aus der Sino heraus das Ganze sozusagen können und dürfen. Mhm. Raphael, du hattest mich gerade gebeten, nochmal über MiFID 2 zu sprechen, haben wir gerade getan. Nur du wieder.
Nur ich wieder. Jetzt kommt natürlich der klassische Versuch. Christian, wie viele User habt ihr? Wie viele Trades?
Danke, Raphael. Spannende Frage.
Komm, nein. Sag mal was.
Also wir haben jetzt glücklicherweise knapp oder mehr als 20.000 Leute auf der Warteliste, die seit Januar eingeschrieben haben. Ja, das liegt deutlich über unseren Erwartungen. Und wir haben jetzt wirklich mehrere tausend Leute, die ein Depot haben bei uns und tagtäglich traden. genau, täglich traden, ja. Also das ist wirklich, wir sehen, dass zum Beispiel der typische Nutzer 8-mal am Tag in die App geht. Ja, also das ist wirklich so ein bisschen addictive. Und das stimmt eigentlich sehr positiv, dass das Trade Republic schnell zu einem täglichen Begleiter wird.
Ich habe 15 Trades gemacht.
Heute?
Nee, im Laufe der letzten drei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen.
Nicht mal. Okay, was ist eure schlechte Begleitung, aber North Star KPI bei Facebook. Also was ist deine North Star KPI? Ist das Monthly Active oder Daily Actives?
Ich glaube, es sind Monthly Actives, also weil das ist, also Daily Actives möchte ich gar nicht optimieren oder maximieren müssen, weil das sind alle, wenn man tagtäglich viel handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass man vielleicht Geld verliert im Kapitalmarkt.
Ja. Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, eher dieser monatliche Zyklus, auf den wir gucken. Ja, das sollte sich einfach aktiv mit ihrem Portfolio auseinandersetzen, das auch managen, aber jetzt nicht anfangen, tagtäglich eben 15 Trades zu machen.
Ja. Okay. Du möchtest uns nichts zu Nutzern sagen.
Ja, also 20.000 Leute auf der Warteliste war sozusagen ein KPI. Ja, und jetzt habe ich dir ja gerade gesagt, wie viele Trades ich gemacht habe. Christian sagt, wie viele Leute so dann täglich drin sind. Aber hast du vielleicht, wenn du jetzt nichts über die Aktiven aktuell sagen willst, habt ihr ein Ziel für dieses Jahr? Sollen es irgendwie, keine Ahnung, eine sechsstellige Anzahl an Kunden, an Registrierungen sein? Habt ihr irgendwas, was ihr kommunizieren könnt?
Ja, also natürlich kommt diese Frage immer wieder und es ist extrem schwierig, die auch zu beantworten, weil ich weiß gar nicht, wer es jetzt gesagt hat. Irgendjemand hat mal gesagt, also das Schlechte an Planung ist, dass sie immer in die Zukunft gehen müssen. Ne? Also das bedeutet, wir glauben erstmal, dass es 10 Millionen Anleger in Deutschland gibt, die mehr oder weniger aktiv Aktien handeln und jeder von denen zahlt zu viel und jeder von denen ist bei einem Broker, wo sich Aktien handelt, nicht so anfühlt, wie es sich heute anfühlen müsste. Ja, und deswegen setzen wir uns da gar keine Vorgaben oder Zielsetzungen, sondern wir sagen einfach, wir müssen bestmöglich jeden Euro auch ausgeben im Marketing, damit wir halt eben Leute von dieser Vision begeistern. Ja, und dann kann man nach dem ersten Jahr gucken, wo man da steht und dann weitere Pläne machen.
Und wenn du darüber nachdenkst, Raphael hat das ganz am Anfang, glaube ich, gefragt, wie kommt ihr, also da haben wir über die Zielgruppe gesprochen, was sind eure wichtigsten Kanäle, um an Kunden heranzukommen? Also wie schaffst du es, die User zu erreichen über die Anzahl, über die du gerade nicht sprechen willst? Wie kriegst du die?
Es gibt natürlich erstmal die ganz klassischen Marketingkanäle, sage ich mal, zum Banken- und Brokerage-Bereich. Das fängt an von Finanzmarkt-Webseiten über eben Performance-Marketing hin zu eben Presse-PR. Ja, ich glaube, das macht dort auch jeder Anbieter. Was wir natürlich dazu noch sehen, ist auch so etwas wie jetzt hier, ja, dass man nicht nur sein Produkt bewirbt, sondern eben auch seine Geschichte erzählt und auch den Leuten zeigt, warum hier in Berlin gerade ein Broker entsteht, der anders ist als dein Broker, den du gerade hast. Und ich denke, durch diese, habe ich eben schon gesagt, durch diese ganzen Influencer, Blogs und Angebote ist ein total tolles Ökosystem entstanden, wo sich Leute einfach und eigenverantwortlich mit dem Thema Kapitalmarktanlage auseinandersetzen können. Und wir begreifen uns eben auch als dann Broker, ja, dieses neuen Ökosystems und wollen uns da eben auch positionieren. Was wir gerade aber sehen, so viel kann ich verraten, ist ein extrem großes organisches Wachstum. Das heißt, Leute laden Freunde ein und erzählen halt eben wirklich im Umfeld von Trade Republic. Ja. Und ich denke, das ist auch ein bisschen auch das Geheimnis im Hinterwachstum, ja, dass man es schafft, dass Leute ein bisschen sich damit auseinandersetzen in ihrer Freizeit und das dann auch erzählen. Also es gibt Leute, die filmen wirklich, habe ich jetzt gestern gesehen, die letzten 50 Plätze, also die Warteliste zählt bei uns runter. Und dann macht einer ein 3-Minuten-Video, wie es von 49 auf 1 runterzählt. Ja. Leute gucken sich das an. Ja.
Also ich muss auch sagen, also ich verfolge das ein bisschen auf Twitter. Und da habe ich bisher irgendwie nichts Negatives gesehen. Mag auch selektive Wahrnehmung sein, sondern halt eher sehr euphorische Posts und auch von Leuten so ungestützt, würde ich es mal nennen. Ich glaube nicht, dass ihr die dafür bezahlt. Die einfach sagen so, hey, das ist einfach echt mal eine Lösung. Das fühlt sich ja an wie das Zalando für Brokerage. Fand ich einen ganz schönen Vergleich hier von dem Geschäftsführer von Smartsteuer übrigens, der das sagte. Letzte Tage irgendwann auf Twitter schrieb, weil er meinte so, ich habe gerade in der Mittagspause mal kurz getradet, ist ein bisschen wie Zalando. Ne? Und das brachte es für mich ganz gut auf den Punkt, ob Zalando jetzt der richtige Vergleich ist, aber ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist, dass die Einfachheit, die Convenience einfach da komplett anders ist, als es bis dahin gewohnt war. Ne?
Ja, also da muss man auch wirklich sagen, dass der N26 sicherlich einen tollen Weg für viele Fintechs bereitet hat in Deutschland, weil sie haben irgendwie das Thema Fintech und auch Banking salonfähig gemacht. Und das ist wirklich auch eine positive Überraschung, die ich jetzt sehe in den ersten 4-5 Monaten, dass es absolut keine Ressentiments gibt. Ja, also wir waren auf der Investmesse in Stuttgart vor einigen Wochen, sag ich mal, wo das Publikum eher älter ist. Und da würde man ja vermuten, dass da keiner irgendwie zu einem Startup-Stand geht. Und wir haben da einfach gesehen, dass die Leute total aufgeschlossen zu uns hinkamen und da gar keine Berührungsängste auch hatten mit solchen neuen Angeboten. Und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, denke ich mal, generell für den Fintech-Standort Deutschland.
Wenn ich aber noch mal ganz kurz darüber sprechen darf, über die Viralität und über möglicherweise Kooperationen. Kannst du dir vorstellen, dass ihr Teil von etwas Größerem seid, um mehr Kunden zu bekommen? Also dass ihr euch mit irgendwem zusammentut, irgendwo ein Teil, dass das Trading von euch ein Teil von etwas Größerem wird?
Also was wir schon sehen, also so intern nennen wir das immer dieser Makrotrend an Bundling of Banks. Also wir glauben schon sehr stark daran, dass die Online-Bank, die es heute gibt, in den nächsten Jahren aufbrechen wird und dass es eine Vielzahl von spezialisierten Lösungsanbietern geben wird. Also der Bankkunde von morgen hat aus unserer Sicht vielleicht seine Kreditkarte bei N26, sein Tagesgeld bei Weltsparen und sein Kredit bei keine Ahnung, Aux Money und sein Brokerage-Account bei Trade Republic. Und ich glaube, es wird genau dieses, sag ich mal, Ökosystem aus verschiedenen Anbietern sein. Ja, wir wollen da natürlich Trade Republic als die Marke für provisionsfreien mobilen Aktienhandel etablieren, haben da aber auch keine Berührungsängste in, sage ich mal, Kooperationen mit anderen. Und ich denke, was halt ganz wichtig ist, ist, dass man einfach und schnell ohne große, ja, Bindung von Liquidität Aktien handeln kann. Ja, also das wäre sicherlich eine total spannende Idee, dass man quasi nicht mehr 20.000, 30.000 Euro aus dem Verrechnungskonto parken muss, sondern direkt von seinem normalen Girokonto aus handeln kann. Mhm.
Wen seht ihr da so als geborenen Partner oder hast du jemanden im Blick, wo du sagst, boah, deren Zielgruppe möchte ich gerne angehen? Also wir haben gerade Zalando gehört, man kann ja über sowas wie Check, Amazon, N26 oder sowas nachdenken. Sagst du, es gibt so aus der UX-Brille bestimmte Partner, wo ihr perfekt reinpassen würdet?
Ja, also ich glaube, das schrägische Spielfeld oder die Anzahl der Partner, die man sich dann angucken kann, ist sehr breit. Das fängt an, glaube ich, von diesen typischen Bank-Tracking-Apps. Ne? Ich glaube, so ist Figo ja auch mal angefangen, dass man das quasi sein Girokonto verknüpft und dann auslesen kann. Also Leute, die quasi sehr finanz-aware sind, also sich damit bewusst auseinandersetzen. Das ist sicherlich spannend, dass man in solchen Apps dann nicht nur eben sein Girokonto hat, sondern vielleicht auch sein Depotkonto hat. Bis halt hin zu spezifischen Produktpartnerschaften. Also es gibt ja auch, hast du eben schon angesprochen, mit Smartsteuern oder eben anderen Anbietern Lösungen, die mir helfen, da quasi meine Steuer wiederzubekommen. Und da freut man sich, glaube ich, immer, wenn man das Cash auf dem Konto hat, aber macht es nicht auch Sinn, das Geld sofort wieder anzulegen an einem ETF-Sparplan. Ja, also ich glaube, da gibt es halt wirklich total viele Ideen, die man toll umsetzen kann.
Raphael, was müsste bei dir passieren, dass du von deinem, letztes Mal hast du es noch gesagt, von deiner blauen Bank wechselst hin zu so einem Broker, über den wir gerade gesprochen haben?
Ich glaube, der Punkt ist nicht ein, ob ich wechsle. Die Frage ist, wie schnell schaffe ich es, das Depot umzubasteln? Christian hat das so schön gesagt, es bringt keinen Spaß, nochmal bei Null anzufangen. Also das, wovon, glaube ich, die alten Banken profitieren, ist dieser Login-Effekt. Jetzt habe ich das da drin, ja, und gefühlt kriege ich ja auch irgendwie jede Woche hier ein Festmeter Papier, weil die Deutsche Bank es ja nicht schafft, irgendwie bei Unterkonten mal nur Unterkonten digital hinzubekommen, sondern es ist entweder alles digital oder nichts. Ich glaube, wenn du halt tatsächlich, und das Argument für mich ist natürlich die Einfachheit, aber natürlich auch die Kostenbasis, du musst halt so etwas wie einen Depot-Wechsel-Service hinbekommen, weil dann kannst du tatsächlich trotz der Viralität im Wachstum, kannst du vermutlich einfach größere Depots umziehen. Weil, ne, was ist die KPI? Ist die KPI tatsächlich, wie viele Nutzer ich habe? Oder reichen mir 5 Nutzer, aber dafür habe ich plötzlich ein Depotvolumen von X? Also das ist ja die Frage für den Fokus von Christian und seinem Team.
Christian, ist das für dich eine relevante Größe, also anders gefragt, was ist für euer Business relevant? Sind es die Trades oder sind es die, wie man so schön sagt, Assets under Management, Assets under Information?
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Ja, also Handelsaktivität ist spannend, aber eben auch, dass Leute wirklich echtes Geld hinlegen. Ja. Der typische Brokerage-Kunde in Deutschland hat, glaube ich, ein Depot von irgendwie 20.000 Euro im Schnitt, wenn man so sich die Zahlen der Wettbewerber anguckt. Und das ist sicherlich auch was, wo wir in den nächsten 3 Jahren hinwollen. Ja. Und was wir jetzt aber schon auch sehen, dass das Leute wirklich im sechsstelligen Bereich Geld bei uns einzahlen. Ja, also von den paar tausend Kunden, die wir jetzt haben, hatten wir, glaube ich, schon echt 2 Hände voll von Leuten, die das so genauso gemacht haben. Deswegen glaube ich auch, dass quasi mittelfristig so ein Depot-Umzugsservice extrem spannend ist. Aber da muss man, denke ich, auch Zeit investieren, um es wieder richtig zu machen. Ja, sowas sollte kein Schnellschuss sein, sondern muss dann wieder genau einfach, also quasi Tap-Tap-Transfer. Ja,
ja, genau.
So muss es dann funktionieren.
Ja, aber trotzdem nochmal für das Businessmodell, damit ich das nochmal verstehe. Interessiert es dich für dein Business, ob Raphaels Depot, was er heute hat, bei dir liegt? Hat das eine Business-Relevanz für dich?
Ja, also das stehende Depot als solches erstmal nicht, aber natürlich interessiert mich auch Handelsvolumen, ja, weil das dann ja quasi auch das Gute ist für die Handelspartner, für die Rückvergütungen. Und wer halt größere Depots hat, macht größere Handelsvolumen.
Ja. Okay, aber nee, aber was ich damit sagen will, du bekommst nicht so eine Art Bestandsprovision, wie du es in anderen Märkten zum Beispiel hast.
Nein.
Okay. Also, das war die Frage, die ich da hätte ich auch klarer sofort fragen können, die Frage, aber das war, was dahinter steckte.
Naja, aber André, der Punkt ist ja, wie Christian gerade gesagt hat, Leute, die schon handeln, die handeln ja momentan vermutlich weniger, weil du dir mehr der Kosten bewusst bist. Erstes Argument für Trade Republic. Zweites, du hast die ganze Informationslage nicht, sondern du willst einfach mal kaufen, so wie du es heute Morgen gerade gemacht hast, während wir aufgenommen haben. Also du bist dem Thema ja quasi zugänglich, und wenn Christian mit Trade Republic im Endeffekt die Execution dann so einfach macht, dann kriegst du ja auch, wie nennt sich das im Amerikanischen immer so schön, dieses Instant Gratification. So, ich habe jetzt mal Tencent gekauft, oder oh, ich habe jetzt mal Alibaba gekauft, oder ich will jetzt mal Beyond Meat kaufen, weil ich das besonders toll finde oder weil mir irgendjemand gerade davon erzählt. Und das ist ja der Punkt, womit du dir über Zeit tatsächlich ein Portfolio aufbaust. Hey,
alles gut, das verstehe ich durchaus. Meine Frage war eher, ob wir auch hier möglicherweise solche Erlösquellen für Trade Republic, ja, für Christian haben, wie wir sie möglicherweise aus der Versicherungswelt kennen. Und das ist halt nicht der Fall, sondern du schaffst halt, das habe ich verstanden, Christian, einfach über größeres Volumen in einem Bestandsdepot einfach mehr Order, mehr Volumen auf der Ordermaschine. Und das ist sozusagen der Trick dahinter, dass du halt sagst, okay, das macht Sinn. Ne?
Christian, noch eine kurze Frage. Habt ihr, weil ich das gesehen habe bei Robinhood macht zum Beispiel sowas wie Premium Accounts, wo du sagen kannst, ja, dann darfst du halt größere Orders machen. Oder sie verdienen halt auch noch Geld über Rebates, die sie hintenrum bekommen, was analog zu eurem ist, aber halt zum Beispiel das Idle Money, was daran steht, dass sie das halt nochmal anlegen. Denkt ihr auch über so etwas wie Premium Accounts schon nach? Oder andersrum gefragt, gibt es ein Order-Limit im Sinne von Trades über 25.000 Euro machen wir nicht? Also schränkst du das ein?
Also letzte Frage zuerst zu beantworten, nein, das gibt es nicht. Also uns ist es vollkommen egal, ob du 1 Euro oder 100.000 Euro handelst oder ob du auch 50 Euro auf dein Verrechnungskonto einzahlst oder 500.000 Euro. Also es gibt keine Ober- oder Untergrenzen dafür. Ja. Und wenn wir dann über die quasi Premium-Features reden, dann ist das etwas, was wir, sag ich mal, jetzt mittel- bis langfristig eigentlich nicht sehen. Weil das wieder genau so eine Schneise reinzieht und das Produkt wieder für einen gewissen Teil der Menschen elitär macht. Darüber hinaus muss sich, glaube ich, jeder selber seine Meinung bilden, wenn man sich anguckt, was ich in Amerika bekomme für diese 10, glaube ich, Dollar, für diese Gold-Features. Ja. Das sind Sachen, die bekomme ich bei Trade Republic kostenlos. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, warum man dafür Geld bezahlen müsste, damit man lange Handelszeiten hat. Ja, das ist in Deutschland einfach weitestgehend verbreitet und akzeptiert. Ich meine, bei uns kannst du von 7.30 Uhr bis 23 Uhr handeln, ja, 15,5 Stunden. Und ich denke auch, dass der deutsche Endverbraucher oder vielleicht sogar europäische Endverbraucher es grundsätzlich gewohnt ist, pro Transaktion zu bezahlen und nicht für so ein stehendes Depot.
Ja. Okay. Ist dann mit dem 1 Euro pro Trade und also pro Kauf und Verkauf, ist das kostendeckend?
Also das ist nochmal ganz wichtig zu erklären. Ja, also diese 1 Euro Fremdkosten sind wirklich faktische Kosten, die anfallen, um eine Wertpapiertransaktion nach deutschem Depotgesetz abzuwickeln. Ja, also es gibt halt einfach extrem hohe Anforderungen, auch höher als jetzt im angelsächsischen Raum. was für ein Depot-Service ich ihm zur Verfügung stellen muss. Fängt an von halt eben dem unmittelbaren Clearing- und Settlement-Transaktionen bis hin halt zu gewissen Steuersachen. Da haben wir uns auch sehr früh dazu entschlossen, eben den Marktplatz Deutschland dafür zu nutzen. Bei uns war immer klar, dass wir diesen Preisvorteil nicht durch irgendwelche Shortcuts beim Service erreichen können und wollen. Denn wir wollten immer ein Angebot bauen, was genauso gut wie OnVista, Flatex oder die anderen großen Broker ist. Ja, also mir den 1:1 gleichen Service anbietet, aber eben einfach günstiger und damit besser ist. Ja, und um eben den Marktplatz Deutschland und damit einhergehende Qualität zu haben, fallen gewisse Kosten und dafür fällt der Euro an. Mhm.
Und da sagst du sozusagen, das ist kostendeckend und euer Geld verdient ihr halt mit anderen Dingen, ja?
Genau, also das kann man auch ganz offen sagen. Also es gibt das Konstrukt der Rückvergütung. Also sprich, wenn ich Orderflow zu gewissen Handelsplätzen leite, mit denen ich es ausführe, bekomme ich eine Rückvergütung.
Du hast momentan einen Handelsplatz, oder?
Genau, Lang und Schwarz oder Lang und Schwarz Exchange. Und das ist auch zum Beispiel etwas, das gar nicht mehr im Verborgenen stattfindet. Nicht unter MiFID 2 muss das jetzt jeder Broker seinen Kunden ausweisen, was er dann mehr oder weniger offen tut. Und das ist einfach so, dass wir alleine von diesen Rückvergütungen auskommen, Rückvergütungen, die alle anderen Broker eben auch bekommen, ja, oder viele von denen. Und der Schlüssel dahinter, wie gesagt, ist dann immer diese Technologie. Das ist einfach, dass die Kosten, die einfach bei uns anfallen pro Transaktion, so viel niedriger sind als bei den anderen Anbietern, dass die alleine von diesen Rückvergütungen leben können. Und deswegen begreifen wir uns auch schlussendlich als ja wirklich Technologieunternehmen mit Banklizenz, ja, und haben das wirklich in den letzten 3 Jahren vom Scratch neu gebaut.
Christian, wenn du darüber nachdenkst, du hast über Kunden und über Anzahl Kunden und sowas wolltest du nicht so richtig sprechen. Lass mal kurz über Mitarbeiter sprechen. Du hast gerade gesagt, ihr seid 25 Leute. Ich habe gerade mal geguckt, eure Mutter sage ich nicht, aber euer großer Partner sozusagen in Düsseldorf kommt auch mit 25 oder 30 Leuten aus. Wie groß seid ihr Ende 2020 Mitarbeiter?
Wir wachsen jetzt schon erstmal stark weiter, ja, weil vor allem an der Startup eben im Bereich dann auch Marketing, Performance, Business Intelligence nochmal Ressourcen aufbaut, ja. Auch sicherlich muss Operations noch ein Stück weit mitziehen, ja, einfach damit wir in härter Lage sind. Und ich gehe schon davon aus, dass wir Ende 2020 35, vielleicht 40 Mitarbeiter sind. Und ich denke mal, dann hängt die weitere Skalierung eben von der Expansion in andere Länder ab.
Das machst du dann möglicherweise nicht mehr komplett aus Berlin heraus, sondern dann möglicherweise auch mit Lokalitäten irgendwo vor Ort, ne?
Genau, also der Aktienmarkt ist noch relativ fragmentiert, mit großen Eigenheiten. Also, ich meine, in Deutschland ist ja auch sehr eigen, was das angeht. Und deswegen, glaube ich, macht es schon Sinn, da mit Leuten vor Ort auch zu arbeiten.
Okay. Raphael, hast du noch eine Frage?
Nein, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre, Christian, nochmal 2 Sätze zuzugestehen. Was möchtest du unseren Zuhörern noch Schönes mitteilen?
Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich 2 Arten von Zuhörern. Ja. Die einen haben schon ein Depot und denen möchte ich echt zurufen, guck mal auf deine Abrechnung und ich glaube, dass du heute zu viel dafür bezahlst, für Aktienhandel. Und Trade Republic bietet da eine Besserung und Linderung. Und die 2. Art sind wahrscheinlich Leute, die zwar sich mit dem Thema Aktienhandel auseinandersetzen, aber es irgendwie noch nicht tun. Und ich glaube, dass man den Leuten einfach auch zurufen muss, dass man es einfach mal ausprobieren muss. Auch mit wenig Geld. Nicht? Also man muss da nicht sofort sein ganzes Erspartes hereinlegen, sondern kann man 50, 100 Euro ja mal eine Aktie kaufen, um sich da ranzutasten. Ich glaube, wenn eine von beiden Messages heute bei den Hörern anguckt, dann war die letzte Stunde gelungen.
Christian, wann dürfen alle zu euch kommen? Habt ihr schon eine Idee? Also wann die Warteliste vorbei ist?
Ja, das wird jetzt unmittelbar passieren. Also ich denke mal, wenn der Podcast live ist, dann passiert das in wenigen Tagen.
Okay. Raphael, wir dürfen nochmal unseren Sponsoren danken. Ne? Also Mastercard, den Kollegen von FinCompare und den Kollegen von smartsteuer.de/fintech. Und Christian, ich glaube, es wäre echt ganz, ganz interessant, du hast es ja gerade so angedeutet, da mal reinzugucken, weil da kriegen Menschen ja wirklich Geld. Und dann sofort zu traden, ist, glaube ich, eine ganz interessante Lösung. Ne?
Ja, nee, das macht super Sinn, glaube ich.
Ja. Also smartsteuer.de/fintech, Mastercard und FinCompare, unsere Sponsoren für heute.
Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken?
FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können sie selbstständig ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de.
Raphael, du hast das letzte Wort. Du bist der Host.
Ich sag nur schönen Freitag und schönes Wochenende. Das ist alles.
Christian, sorry dafür, dass wir das jetzt zweimal machen mussten. Ich hoffe, wir haben alle Themen aus der ersten Runde gecovert und haben möglicherweise die Fragen dann doch nochmal noch schlauer stellen können, als wir es beim ersten Mal haben können.
Es hat nochmal mehr Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke dir. Danke euch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.